Moin und herzlich willkommen zu meiner 80. Ausgabe meiner 100 Bücher in 200 Wochen Challenge. Und heute halte ich das Buch von David Goggins in den Händen mit dem Namen Can't Hurt Me. Beherrsche deinen Geist und erreiche jedes Ziel. Und aus diesem Buch möchte ich heute meine persönlichen Top 3 Learnings mit dir teilen und du wirst am Ende der heutigen Episode etwas gelernt haben über das Thema Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu dir selbst, über das Thema Leistungsfähigkeit, wie du mentale und körperliche Grenzen überwinden kannst und dass das ganze Leben ein Psychospiel ist, beziehungsweise die Summe vieler Mental Games. Und da wird uns David Goggins heute einiges mit auf den Weg geben. Mein Name ist Martin Trositz und ich habe in den letzten 5 Jahren über 100 Bücher gelesen zum Thema persönliche Weiterentwicklung und möchte in diesem Podcast einerseits meine Learnings konservieren, damit ich sie mir besser merken kann, möchte sie verdichten und auch anreichern, um meine persönlichen Erfahrungen als Offizier, als Unternehmer und als selbstständiger Trainer und Coach und hoffe, damit dir Inspirationen bieten zu können und gleichzeitig aber auch meine persönliche Entwicklung, meinen eigenen Wandel zu dokumentieren. Und das Buch Can't Hurt Me ist mir im Sommer letzten Jahres, also Juli, August 2024, empfohlen worden, hab's gekauft und auch im vergangenen Jahr, also vor über einem Jahr, gelesen. Das Buch ist mir damals empfohlen worden, als ich zu Besuch war in meiner alten Company, der ich ja lange, viele Jahre angehörte, mit Eigentümer, Mitgesellschafter war. Und ich habe ein paar alte Weggefährten getroffen. Und wir kamen natürlich auch auf das Thema Bücher zu sprechen. Und einhellig wurde mir dieses Buch empfohlen und verkauft als exzellentes Buch. Ich habe das Buch dann entsprechend gekauft, habe es auch gelesen. Und es hat es allerdings noch nicht sofort in meinen Podcast geschafft, weil ich ja auch nicht so viele Folgen produziere, wie ich lese. Und so stand jetzt dieses Buch eine Weile in meinem Regal in der Rubrik. Dieses Buch habe ich gelesen, aber ich habe noch keine Podcast-Episode dazu gemacht. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen habe ich bei einem Freund auf Instagram gesehen, dass er das Buch gelesen hatte. Wir haben kurz darüber philosophiert, kurz darüber geschrieben. Er war sehr angetan, war begeistert. Er erwähnte auch, dass David Goggins wohl ein weiteres Buch veröffentlicht hat vor kurzem. Und warum auch immer, ich bekomme aktuell auf Instagram und Social Media ziemlich viele Reels von David Goggins ausgespielt. Vielleicht unterliege ich auch der selektiven Wahrnehmung, aber zumindest hat dieser Bengel sich wieder sehr präsent in mein Leben geschlichen. Und ich habe auch wirklich mein zentralstes Learning, welches ich vor einem Jahr aus diesem Buch gezogen habe, sehr häufig im Einsatz gehabt in den letzten Wochen, weil ich gerade dabei bin, meine Homepage zu überarbeiten. Das ist natürlich auch ein bisschen verknüpft mit Klarheit in der Sprache. Wer bin ich eigentlich? Mit wem möchte ich arbeiten? Was möchte ich erreichen? Das heißt, es geht auch in so einer Überarbeitung natürlich auch immer um eine Austarierung auch meines persönlichen und beruflichen Weges. Und ich musste häufiger denken an ein ganz, ganz zentrales Learning oder das zentrale Learning, welches ich auch aus diesem Buch mitgenommen habe und was halt so über ein Jahr jetzt mitgeschwungen ist. Und ich werde das natürlich gleich mit dir teilen, angereichert noch um 2 weitere Learnings, die sich mir nochmal zeigten, als ich das Buch jetzt durchgeblättert habe und meine Markierungen nochmal rekapituliert habe. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch 1, 2 Worte zum Buch selbst. Also das hat so bummelig 360 Seiten und beschreibt den äußerst bewegten Lebensweg von David Goggins. Und falls du David Goggins nicht kennst, dann werde ich dir einfach mal eine kleine Textstelle vorlesen auf der Seite 343. Das ist so relativ am Ende des Buches, wo er nochmal ein bisschen Recap macht über sein eigenes Leben. Und er schreibt über sich wie folgt. Als Kind war ich geschlagen und misshandelt worden. Man hatte mich ohne Bildung durch ein System geschleust, das mich auf Schritt und Tritt ablehnte, bis ich die Verantwortung übernommen und begonnen hatte, mich zu ändern. Seitdem hatte ich Fettleibigkeit durchlebt, ich hatte geheiratet und mich scheiden lassen. Ich hatte 2 Herzoperationen überstanden, mir selbst das Schwimmen beigebracht und gelernt, auf gebrochenen Beinen zu laufen. Ich hatte unter Höhenangst gelitten und das Fallschirmspringen angefangen. Vor Wasser hatte ich eine Heidenangst gehabt, aber ich hatte mich zum technischen Taucher und Unterwassernavigator schulen lassen, was um einiges schwieriger als das einfache Gerätetauchen ist. Ich hatte an mehr als 60 Ultradistanzrennen teilgenommen und mehrere davon gewonnen und ich hatte einen Klimmzug-Weltrekord aufgestellt. Während meiner ersten Schuljahre hatte ich gestottert und hatte es schließlich doch zum bewährtesten Redner im Dienste der Navy SEALs gebracht. Ich hatte meinem Land auf dem Schlachtfeld gedient. Bei all dem war es mir stets ein Anliegen gewesen, mich weder durch die Misshandlung, die mir quasi in die Wiege gelegt war, noch durch das Mobbing, das ich als junger Mensch erlebt hatte, definieren zu lassen. Genauso wenig wollte ich mich dadurch, beziehungsweise wollte ich mich durch meine Talente definieren lassen, viele hatte ich ja nicht, noch durch meine Ängste und Schwächen. Ich war die Summe der Hindernisse, die ich überwunden hatte. Und dieser letzte Satz, ich war die Summe der Hindernisse, die ich überwunden hatte, beschreibt das Leben von David ziemlich gut. Denn wie du schon mitbekommen hast, er war ja mal nicht unbedingt jetzt gesegnet mit den besten Vorzeichen. Er ist in Amerika geboren, schwarz, übergewichtig und ja, eher in der unteren Gesellschaftsschicht groß geworden und hat es dann aber im Laufe der Zeit geschafft, doch ja zu einer Ikone der US Army zu werden, denn er ist der einzige Mensch, der bisher alle Elite-Trainings und Aufnahmetrainings der Navy SEALs, US Army Rangers und Air Force Tactical Air Controller bestanden hat und das vor allen Dingen auch noch als Schwarzer. Also es ist wirklich eine Heldengeschichte, die gepflastert ist von vielen Lebensprüfungen, Hindernissen und Erfahrungen und natürlich versucht in diesem Buch David entsprechende Ableitungen zu ziehen für das Leben und auch dich, uns alle, die Leser, zu inspirieren hinsichtlich der eigenen Heldengeschichte und versucht dann auch immer mit kleinen Challenges am Ende eines jeden Kapitels nochmal jemanden auch in die Aktion zu treiben. Und dadurch, dass ich natürlich auch selber viele Jahre bei der Bundeswehr war, Offizier war und ein paar Dinge davon schon mal gehört hatte, auch von den Trainings, die er beschreibt, war ich natürlich hooked und habe das Buch relativ schnell weggeatmet, war sehr angetan von dem Buch und glaube, dass es vor allen Dingen ja mal spannend ist, in die Hand zu nehmen, wenn man sich mit dem Thema Leistungsfähigkeit auseinandersetzt. Dazu jetzt aber auch gleich mehr, denn meine Top 3 Learnings tragen die Namen. Erstens, und das ist das, was jetzt über ein Jahr lang auch mich noch beschäftigt hat, was ich mit diesem Buch assoziiere, ist der Begriff erstens radikale Ehrlichkeit. Learning Nummer 2, die 40%-Regel und Learning Nummer 3, Psychospiele. Und ich steige ein mit meinem ersten Learning, dem Thema radikale Ehrlichkeit. Und wie gesagt, das ist ja die zentrale Begrifflichkeit und auch die zentrale Textstelle für mich aus dem gesamten Buch, welche ich mir gemerkt habe und ich möchte sie zuerst einmal mit dir teilen auf der Seite 68 wie folgt. Machen Sie sich klar, dass Sie sich den Arsch aufreißen müssen, um nicht vom Leben abgehängt zu werden. Wenn Sie in den Spiegel blicken und dort eine fette Person sehen, dann sagen Sie sich nicht, dass Sie ein paar Pfündchen loswerden müssen. Sagen Sie die Wahrheit. Du bist fett. Verdammt nochmal. Das ist okay. Sagen Sie einfach, dass Sie fett sind, wenn Sie fett sind. Der schmutzige Spiegel, in den Sie jeden Tag blicken, wird Ihnen jedes Mal die Wahrheit sagen. Weshalb also lügen Sie sich noch an? Damit Sie sich ein paar Minuten am Tag besser fühlen, um sich dann doch nicht zu verändern? Wenn Sie fett sind, dann müssen Sie die Tatsache ändern, dass Sie fett sind, weil das eben verdammt ungesund ist. Ich weiß es, denn ich selbst bin fett gewesen. Wenn Sie 30 Jahre lang Tag ein, Tag aus den gleichen verhassten Scheiß gemacht haben, aus Angst davor zu kündigen und ein Risiko einzugehen, dann haben Sie wie ein Feigling gelebt. Punkt. Aus Ende. Sagen Sie sich die Wahrheit, dass Sie genug Zeit verschwendet haben und dass Sie von anderen Dingen träumen, die zu verwirklichen es Mut braucht, damit Sie nicht als verdammter Feigling sterben. Stellen Sie sich selbst an den Pranger. Niemand hört gerne die bittere Wahrheit, Sowohl als Individuum als auch als Kultur versuchen wir, unsere Ohren von dem zu verschließen, vor dem zu verschließen, was wir am dringendsten hören müssen. Diese Welt ist kaputt. Wir haben riesige gesellschaftliche Probleme. Noch immer verlaufen zwischen uns und unseresgleichen ethnische und kulturelle Grenzen und die Leute haben nicht die Eier hinzuhören, wenn man es ihnen sagt. Die verdammte Wahrheit ist, dass Rassismus und Bigotterie nach wie vor existieren und manche Menschen sind so zart besaitet, dass sie sich weigern, es zuzugeben. Ihr Leben liegt nicht wegen unverhohlener Rassisten oder verstecktem systemischen Rassismus im Argen. Weder Amerika noch Donald fucking Trump sind der Grund für verpasste Chancen, ihr mieses Gehalt oder die drohende Zwangsräumung. Und es liegt auch nicht daran, dass ihre Vorfahren Sklaven waren oder daran, dass es Leute gibt, die Migranten oder Juden hassen oder Frauen belästigen oder glauben, dass Homosexuelle in die Hölle einfahren werden. Wenn Scheiße wie diese sie daran hindert, es im Leben zu etwas zu bringen, dann habe ich Neuigkeiten für sie. Sie selbst stehen sich im Weg. Sie geben auf, statt dass sie sich abhärten. Seien Sie ehrlich und gestehen Sie sich die wahren Gründe für Ihre Beschränkungen ein und Sie werden diese sehr reale Negativität als Raketentreibstoff verwandeln, in Raketentreibstoff verwandeln. Was Ihnen heute im Wege steht, wird zu einer verdammten Startrampe werden. Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren. Stunden und Tage verdunsten wie Bäche in der Wüste. Deshalb ist es in Ordnung, wenn Sie gemein zu sich selbst sind, solange Sie sich im Klaren darüber sind, dass Sie es tun, um besser zu werden. Wir alle müssen uns eine dickere Haut zulegen, wenn wir im Leben weiterkommen wollen. Beim Blick in den Spiegel, soft zu bleiben, wird nicht zu den Paradigmenwechseln führen, die wir brauchen, um unsere Gegenwart zu ändern und uns die Zukunft zu eröffnen. Langer Text, aus dem, glaube ich, auch so ein bisschen, ich sage mal, die Art und Weise der Kommunikation deutlich wird, also eher auch, ja, ich sag mal, mit einer gewissen gesunden militärischen Härte vielleicht auch versehen. Ich glaube, dass man sich bei so einem Autor auch auf diese Sprache ein bisschen einstellen darf. Und mich hat zumindest dieses Thema radikale Ehrlichkeit dahingehend verfolgt, dass ich es eigentlich ganz charmant finde, ja, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und wenn man halt vor dem Spiegel steht und feststellt, da sind Schwimmringe an meinem Bauch, ja, dann sollte man vielleicht auch mal diese Schwimmringe ansprechen dürfen, vor allem gegenüber sich selbst. Also anzusprechen, was ist, und zwar ehrlich, direkt, als, und das ist ganz wichtig, als Grundstein für Veränderungen. Also ich glaube schon, dass man ehrlich sein kann zu sich selbst und trotzdem aber in einer gewissen Art und Weise freundlich, liebevoll. Ich darf ja auch trotzdem vielleicht auch mir eingestehen, dass es gute Gründe gab in der Vergangenheit, dass die Situation so ist, wie sie ist, aber vielleicht haben diese Gründe sich auch verändert. Und wenn ich aber, ich sag mal, in der Selbstbeobachtung vor der Wahrheit, vor der Realität die Augen verschließe, wie soll es besser werden? Ja, in dem Moment, wenn ich mich wirklich realistisch, ehrlich selbst beobachte, gerne trotzdem auch mit einer gewissen Freundlichkeit, dann habe ich ja auch nur die Möglichkeit, auch irgendwie ja das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Ja, erst über die Selbstbeobachtung, dann in die Selbstführung überzugehen, vielleicht versuchen, neue Ziele zu definieren, diese umzusetzen. Und ich glaube, dass das am Ende dann auch ja über Veränderungen zu mehr Selbstvertrauen führen wird. Und ich spreche so locker darüber, weil ich auch tatsächlich immer wieder natürlich mit meinem eigenen Gewicht ja nicht zu kämpfen habe, aber das ist schon ein Thema, das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Und ich erwische mich selbst häufig dabei, auch mal zu jammern, ja, gegenüber meiner Frau Johanna, ne, irgendwie an meinem Bauchspeck da mal irgendwie reinzukneifen und sagen, hier, guck mal, so ein bisschen wehleidig, so nach dem Motto, ja, vielleicht kannst du mir eine Absolution geben und sagen, ja, ist alles halb so wild, aber irgendwie war dann auch der Punkt erreicht, wo ich da selbst nicht mehr ertragen konnte, weil, ja, wenn mich das nervt, wenn mich das stört, dann darf ich mir eingestehen, dass ich da einfach ein paar Pfunde zu viel habe. Ich würde nicht sagen, ich bin fett, aber ich habe einen Schwimmring oder hatte einen Schwimmring und in dem Moment, wenn ich das anerkenne, ja gut, dann weiß ich ja auch relativ schnell, was zu tun ist, um es zu ändern. Und ich arbeite ja nun auch in meiner Rolle als Trainer und Coach immer wieder mit Menschen und habe bereits, wie erwähnt, auch mein Angebot und meine Positionierung, meine Zielgruppe nochmal, ja, versucht mehr ins Auge zu fassen, mehr zu rauszuarbeiten und habe da mir auch nochmal Gedanken gemacht über Prinzipien meiner Arbeit. Wie definiere ich eigentlich meine Rolle als Mentor, als Coach, als Trainer? Und da ist mir nochmal ganz klar geworden, dass meine Rolle darin besteht, wirklich jemandem zu dienen. Und ich habe im Englischen mal so einen Spruch gelesen, der nennt sich Serve, don't please. Also dienen, ne, und nicht übermäßig freundlich sein, jetzt nicht jemandem in den Arsch kriechen, sondern es geht darum, meinem Gegenüber bestmöglich zu helfen. Und das bedeutet einerseits, dass ich natürlich auch zuhöre, wie es sonst keiner tut, dass ich aber auch frage, was sonst keiner fragt, und dass ich halt auch sage und anspreche, was sich vielleicht auch sonst keiner traut zu sagen oder anzusprechen, weil am Ende werde ich doch auch in meiner Rolle genau dafür bezahlt. Und das war für mich auch nochmal so dieses Thema radikale Ehrlichkeit, was dazu geführt hat, dass ich auch wirklich in laufenden Coaching-Prozessen immer stärker das ja in den Vordergrund gerückt habe und zumindest jetzt die Rückmeldung erhalte, dass auch die Wirksamkeit bei meinem Gegenüber nochmal gestiegen ist. Und vielleicht ziehst du dir aus meinen Ausführungen heraus die Frage, gibt es vielleicht Lebensbereiche, gibt es Aspekte, in denen du dir gerade selbst in die Tasche lügst? Und an welcher Stelle könnte radikale Ehrlichkeit zu dir selbst vielleicht dich auch wirklich in Bewegung setzen, also in die Veränderung führen? Und wie gesagt, es geht nicht darum, übermäßig hart zu sein, sich jetzt zu beschimpfen, sich selbst, sondern eine ehrliche Selbstbeobachtung durchzuführen, eine realistische Einschätzung des Status quo, ohne Verblümen, ohne Weichspülerei, sondern einfach nur sagen, was ist, ja, um ja letztendlich das als Anlass zu nehmen, in die Veränderung zu gehen. Und es gibt sicherlich auch gute Gründe, warum es genauso ist, wie es so ist, aber gegebenenfalls sind diese gute Gründe einfach auch nicht mehr ja zutreffend, nicht mehr passend für den heutigen Tag. Und das war wirklich für mich das ganz, ganz zentrale Bild. Also wie dieser Kerl vor dem Spiegel stand und sich gesagt hat, ich bin fett, und ich stand auch vorm Spiegel und sagte, ja, ich kann jetzt den Bauch einziehen, wie ich will. Ich kann mich jetzt hier nur morgens direkt nach dem Aufstehen irgendwie vorm Spiegel stellen, weil es dann vielleicht noch einigermaßen geht. Aber am Ende ist ein Schwimmring. Und wenn ich das anerkenne, dann weiß ich auch, was zu tun ist, um den Schwimmring wieder loszuwerden. Und das war mein Learning Nummer 1, die radikale Ehrlichkeit. Und in der Vorbereitung dieser Episode habe ich natürlich nochmal alle Eselsohren, alle markierten Textstellen durchgelesen und bin über die 40%-Regel gestolpert, über mein zentrales Learning Nummer 2, welches ich schon kannte aus meiner eigenen Bundeswehrzeit. Und diese 40%-Regel, die ich gleich mit dir teilen werde, ist tatsächlich auch eine extrem verankerte Erfahrung, eine wirklich feste Überzeugung, die ich teile. Und hinter dieser Überzeugung stehen auch tatsächlich sehr, sehr viele extreme, außergewöhnliche Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens, insbesondere bei der Bundeswehr, machen durfte. Und ich möchte aber vorab einmal lesen dazu auf Seite 210 wie folgt. Inzwischen können Sie sich sicher denken, dass es nicht viel braucht, um eine Besessenheit in mir zu wecken. Manche Leute kritisieren dieses Level an Leidenschaft an mir, aber ich habe nichts übrig für die heutzutage in der amerikanischen Gesellschaft vorherrschende Mentalität, die uns dazu anhält, mit dem Strom zu schwimmen oder zu lernen, wie wir mit weniger Aufwand mehr erreichen können. Zur Hölle mit diesen dämlichen Schleichwegen. Ich akzeptiere meine eigenen Obsessionen und verlange willentlich mehr von mir, weil ich gelernt habe, dass ich nur dann, wenn ich meine vermeintlichen Grenzen überschreite, imstande bin, körperlich und geistig mehr zu erreichen, sowohl beim Ausdauerrennen als auch im Leben allgemein. Und ich glaube, dass das Gleiche auch für Sie gilt. Der menschliche Körper ist wie ein Serienwagen. Äußerlich mögen wir uns unterscheiden, aber unter der Motorhaube haben wir alle ein riesiges Potenzial und einen Regler, der uns daran hindert, unsere tatsächliche Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Bei einem normalen Auto begrenzt dieser Regler den Durchfluss von Kraftstoff und Luft, damit der Motor nicht zu heiß läuft. Dadurch wird die Leistung eingeschränkt. Es handelt sich um ein Hardwareproblem, das sich leicht lösen lässt. Wenn Sie Ihren Regler ausbauen, werden Sie erleben, wie Ihr Auto auf über 200 km/h beschleunigt. Beim Menschen allerdings braucht es etwas mehr Feingefühl. Unser Regler ist tief in unseren Köpfen vergraben und mit unserer Identität verwoben. Er weiß, was und wen wir lieben oder hassen. Er hat unsere gesamte Lebensgeschichte gelesen und definiert die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen und gerne gesehen werden möchten. Unser Regler ist die Software, die uns ein personalisiertes Feedback gibt, in Form von Schmerz und Erschöpfung, aber auch Angst und Unsicherheit. All diese Gefühle macht sich unsere Software zunutze, um uns zu ermutigen, aufzuhören, bevor wir alles aufs Spiel setzen. Was aber bei weitem nicht jedem klar ist, sie hat nicht die absolute Kontrolle. Anders als der Regler eines Autos ist unser Regler darauf angewiesen, dass wir seinem Bullshit glauben und Zustimmung schenken, wenn er uns sagt, dass wir aufhören müssen. Traurigerweise geben die meisten von uns schon auf, wenn wir nur etwa 40% unserer Maximalleistung erbracht haben. Selbst wenn wir das Gefühl haben, unser absolutes Limit erreicht zu haben, können wir also immer noch 60% mehr geben. Das ist unser Regler in Aktion. Hat man diese Wahrheit einmal anerkannt, dann ist es nur eine Frage der Ausdehnung unserer Schmerztoleranz, damit wir von unserer Identität und all unserem selbstbegrenzten Narrativen uns lösen können. So schaffen wir es von 40% auf 60% und dann weiter auf 80% und darüber hinaus, ohne dass wir aufgeben. Ich nenne das die 40%-Regel und sie ist deshalb so wirkmächtig, weil wir, wenn wir sie befolgen, unseren Geist entriegeln können. Wir können neue Leistungsniveaus erreichen und Herausragendes erreichen, im Sport wie im Leben, und unsere Belohnung wird etwas viel tiefgreifenderes sein als bloß materieller Erfolg. Also, die 40%-Regel sagt, dass wir unsere eigene Leistungsfähigkeit einfach ganz hart unterschätzen und dass, wenn wir glauben, an unsere Leistungsgrenze gekommen zu sein, dass wir dann sehr wahrscheinlich noch mindestens 60% im Tank haben. Und das durfte ich glücklicherweise auch an vielen eigenen Erfahrungen erleben am eigenen Körper. Ein ganz besonderes Erlebnis, ein ganz besonderer Lehrgang war da ein Einzelkämpferlehrgang, wird so bezeichnet. Es geht um das Führen einer auf sich gestellten Gruppe. Da ist man 4 Wochen, jetzt ganz kurz gefasst, im Hochallgäu unterwegs und man ist halt verantwortlich für 10, 12 Leute. Man tauscht da so ein bisschen durch und man wird an die mentalen und physischen Grenzen geführt durch Prüfungen, durch Schlafentzug, Nahrungsentzug und man merkt dann auf jeden Fall relativ schnell, zu was ein Mensch erstmal zu leisten imstande ist und dass halt ganz viele Grenzen, an denen wir glauben, dass wir sie haben, dann doch relativ schnell auch überwunden und durchbrochen werden. Und diese Erfahrung, diese 40%-Regel hat sich so tief in mir verankert, dass ich auch immer wieder die mal raushole, auch an angebrachten Stellen, sehr zum Leidtragen meiner Frau. An dieser Stelle, mir fiel eine kleine Anekdote ein, als ich über diese 40%-Regel nachdachte, denn meine Frau kennt sie natürlich jetzt auch mittlerweile. Wir waren vor 8, 9 Jahren, also in der Zeitrechnung vor Kindern, auch in Bayern unterwegs, waren wandern und sind dann so einen Ausflugsparkplatz gefahren, sind da gestartet und dann gab es so mehrere Routen auf einer Karte und haben uns irgendwie einen schönen Berg ausgesucht und da stand dann irgendwie so Route 5 Stunden. Und dann sind wir dann irgendwie, 10, 11 Uhr vormittags halt losgeeiert Richtung Gipfel und sind gewandert und gewandert und es zog sich und zog sich und zog sich. Dann haben wir irgendwie noch zwischendurch eine Pause gemacht und irgendwie dann, es ist nicht mehr weit, sind wir hin. Und dann waren wir am Gipfel, haben aber festgestellt, was ist das denn? War es irgendwie so 16:30, 17 Uhr und wir mussten ja irgendwie noch zurück. Ende vom Lied war, wir sind natürlich dann irgendwie am Stück zurück, mussten dann doch ein bisschen sprinten. Es fing natürlich an zu regnen, es fing an dunkel zu werden, bis es wirklich arschdunkel war. Und wir waren natürlich nicht darauf vorbereitet, auf eine Nachtwanderung bei Regen. Und ich sag mal so, die Leistungsgrenze meiner Frau war dann in ihrer Wahrnehmung relativ schnell oder auch berechtigterweise natürlich dann irgendwann ausgereizt und erreicht. Und so die letzten Kilometer im Dunkeln, so bergab, ging es natürlich los mit ich kann nicht mehr und was das hier alles für ein Scheiß und verständlich vielleicht einen gewissen Unmut formuliert. Und ich erinnere mich, dass ich ihr sagte, du pass auf, Schatz, ganz ehrlich, solange du noch sprechen kannst, hast du auf jeden Fall noch mal mindestens 60% im Tank. Und heute im Nachgang muss man sagen, das wie diese Aussage, das war ein Fehler. Pro-Tipp. Es gibt andere Möglichkeiten, an dieser Stelle wertschätzend zu kommunizieren. Das weiß ich heute auch besser. Aber ja, sie hat es ja auch geschafft, oder? Also sie ist ja am Ende dann auch angekommen. Es war auf jeden Fall anspruchsvoll. Wir haben uns aufklären lassen, dass die Zeitangaben auf solchen Karten wirklich immer nur die Zeit bis zum Gipfel beinhaltet und nicht also die gesamte Strecke, also hin und zurück. Das haben wir dann auch gelernt. Und meine Frau hat, glaube ich, gelernt, dass auch ihre körperliche Leistungsfähigkeit über das hinausgeht, was sie über sie selbst glaubt. Und ja, ich habe nochmal gelernt, dass man das auch anders ausdrücken kann. Und wir haben singend übrigens dann diesen Marsch, würde ich mal sagen, zu Ende gebracht. Auch eine Erfahrung aus der Bundeswehr. Wenn der Brainfucker so richtig hart einsetzt, dann hilft es, gemeinsam zu singen. Also, ja, spannende Anekdote, die mir dann nochmal durch den Kopf ging. Und wenn wir uns natürlich jetzt damit auseinandersetzen, dass unsere Leistungsfähigkeit nur selten abgerufen wird und dass wir ja viel, viel mehr können, als wir uns zutrauen, drängt sich natürlich auch die Frage auf, wie kann ich denn dann stärker, intensiver, schneller, besser meine Leistungsfähigkeit ausbauen? Wie komme ich denn dann hin in Richtung Maximalkraft? Und da lese ich mal weiter wie folgt. Das Software-Update, das Sie benötigen, um Ihren Regler auszuschalten, lässt sich nicht im Highspeed-Modus herunterladen, denn es braucht 20 Jahre, um 20 Jahre Erfahrungen zu sammeln, und die einzige Möglichkeit, über die eigene 40% hinauszukommen, besteht darin, Tag für Tag den eigenen Geist abzuhärten. Das bedeutet, dass Sie dem Schmerz auf den Fersen bleiben müssen, als wäre es Ihr verdammter Job. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Boxer und an Ihrem ersten Tag im Ring bekommen Sie einen Schlag aufs Kinn. Es wird verdammt wehtun. Aber nach 10 Jahren im Ring wird ein einzelner Schlag Sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden imstande sein, 12 Runden lang derbste Prügel einzustecken, um tags darauf trotzdem wieder auf der Matte zu stehen und weiterzukämpfen. Es ist nicht so, dass Sie Schläge an Kraft verloren hätten. Ihre Gegner werden sogar noch stärker sein als zu Beginn. Die Veränderung, die stattgefunden haben wird, hat sich in Ihrem Kopf abgespielt. Sie haben Ihren Verstand abgehärtet. Mit der Zeit hat sich Ihre Toleranz für geistiges und körperliches Leiden erhöht, weil Ihre Software gelernt hat, dass Sie viel mehr als nur einen Schlag einstecken können und dass es sich immer auszahlt, an einer Aufgabe dran zu bleiben, die Sie niederzuringen versucht. Und was heißt das jetzt nun also für dich? Tja, es gibt jetzt also nicht den Schalter, den ich umlege und dann läuft alles, sondern es ist natürlich wieder die Summe vieler kleiner Schritte, vieler kleiner Entscheidungen. Und wenn du die Wahl haben solltest zwischen leicht und schwer, dann entscheide dich doch mal für schwer. Ja, und das sind auch gleich kleine Dinge im Laufe des Tages, dass du halt nicht den Fahrstuhl nimmst, sondern die Treppe. Dass du das Fahrrad nimmst, anstatt des Autos, trotz Regen. Dass du im Meeting vielleicht den Mund aufmachst, wenn es einfacher wäre, zu schweigen. Oder wenn du einfach früher aufstehst, wenn du eigentlich die Möglichkeit hättest, im Bett liegen zu bleiben, auszuschlafen. Ja, es ist gerade Sonntag, 15.30 Uhr übrigens, und ich bin heute an einem Sonntag um 6.30 Uhr, also ich bin nicht 6.30 Uhr aufgestanden, sondern ich bin 5.45 Uhr aufgestanden, damit ich um 6.30 Uhr, bevor die Family wach wird, diesen Podcast vorbereiten kann. Und natürlich, ich hätte mir auch vorstellen können, länger Bett liegen zu bleiben, aber ich wollte jetzt nicht den leichten Weg nehmen, sondern es war mir wichtig, diesen Podcast aufzunehmen, und ich bin die nächsten Tage beruflich weg, also bis zur Veröffentlichung hätte ich keine Zeit, also dann ist es, wie es ist. Und ich habe irgendwann mal vor ein paar Folgen hier auch schon meine Grundhaltung formuliert, mit der ich mich gerade aktuell sehr intensiv beschäftige, und die lautet: Ich will kein leichtes Leben. Und lieber Gordon, falls du mir zuhörst, danke für den Hinweis, dass Affirmationen natürlich keine Negation beinhalten sollen, und ich will kein leichtes Leben. Der Kopf merkt sich ja dann doch irgendwie, ich will nur leichtes Leben, deswegen nochmal umformuliert. Ich will ein außergewöhnliches Leben und ich bin bereit, Außergewöhnliches zu leisten. Und gegebenenfalls animiere ich dich, auch dir einmal Gedanken zu machen darüber, wo du hin möchtest und ob das, was du tust, dir hinführt oder ob es vielleicht auch ja, dich unterstützen, dich beschleunigen könnte, dir an der einen oder anderen Stelle mal den schwereren Weg auszuwählen, anstatt den potenziell vermeintlich leichteren. Und das ist, sage ich wirklich, völlig frei von Urteil. Ich denke, dass wir alle unseren eigenen Lebensentwurf haben dürfen. Das ist jetzt nur das, was ich für mich gerade, das ist auch eine Phase, in der ich mich gerade befinde. Das ist etwas, was mich jetzt gerade umtreibt. Und es kann gut sein, dass ich in 3 Jahren vielleicht auch genau das Gegenteil sage. Aber ich bin ja der Wahrheit des Augenblicks verpflichtet und in einer aktuellen Lebensphase, auch beruflich und privat, ist das gerade genau das, was mit mir resoniert. Und wahrscheinlich ist das auch genau der Grund, warum ich heute dieses Buch in den Händen halte und mit dir darüber snacke. Und in meinem dritten und letzten Learning möchte ich mit dir sprechen über Psychospiele. Und wahrscheinlich wirst du schon festgestellt haben, dass unsere gesamten Grenzen und Regulationen irgendwas zu tun haben mit unserer Birne. Und witzigerweise haben wir diejenigen, die den Einzelkämpferlehrgang damals mit Abzeichen bestanden haben, haben uns T-Shirts drucken lassen. Und zwar mit dem Standardspruch unserer Ausbilder, die uns da diese 4 Wochen begleitet haben. Und dieser Spruch lautete, reine Kopfsache. That's it. Das stand auf unserem T-Shirt zusammen mit dem Abzeichen. Und das Leben ist natürlich eine Summe von vielen Mindgames. Und auch in diesem Buch wirst du ganz, ganz viele Tipps und Tricks kennenlernen zum Umgang, zum Meistern deines eigenen Verstandes. Und ich möchte aber mal 3 Textstellen mit dir teilen, relativ kurz, welche einfach unterschiedliche Psychospiele, Mindgames mal ja vorstellen und die mich auch einfach ja nochmal abgeholt haben, als ich das jetzt hier durchgeblättert habe, um ja so einfach ein paar Inspirationen nochmal zu liefern, wie man sich selbst gegebenenfalls auch besser überwinden kann. Und ich fange mal an auf der Seite 113 wie folgt. Das ganze Leben ist ein Psychospiel. Wann immer wir uns von den großen und kleinen Dramen des Lebens mitreißen lassen, vergessen wir, dass alles Schlechte ein Ende hat. Egal wie schlimm der Schmerz ist, egal wie quälend die Qualen sind. Der Moment, in dem wir das vergessen, ist der Moment, in dem wir die Kontrolle über unsere Gefühle und unser Handeln anderen Menschen überantworten. Also, zusammengefasst, Leid endet. Und das Wissen um die Endlichkeit von Leid lässt einen einiges ertragen. Ja, da kann man auch mal Viktor Frankl konsultieren, der ja auch gesagt hat, dass einen Sinn zu finden und einen Ausblick zu haben, einen mehr oder weniger alles ertragen lässt. Und ich will jetzt hier nicht irgendwas gleichsetzen und es gibt ganz, ganz viele Dinge. Wir werden alle unterschiedlich intensiv mal gelitten haben schon in unserem Leben. Aber ich musste irgendwie denken an unseren Europa-Roadtrip. Wir waren in Slowenien, meine Frau, ich und unsere 2 kleinen Kids. Und wir haben eine Fahrradtour gemacht auf Drahteseln, die definitiv dafür nicht ausgelegt waren. Irgendwelche Flohmarkt-Bikes, von denen wir keine Sorgen hatten, dass sie uns geklaut werden. Und da hatten wir so einen Fahrradanhänger drin, 2 Kinder, Proviant drin. Und dann ging es 12 Kilometer steilst bergauf. Wir wollten zu irgendeinem komischen Wasserfall, verdammt nochmal. Und ich werde nicht vergessen, wie ich mich da bestimmt 3 oder 4 Stunden auf diesem Fahrrad diese Berge hochgeprügelt habe, hochgetrieben habe, hochgekämpft habe, in sengender Sonne, oberkörperfrei, also da sagt schon einiges, ja, also T-Shirt aus, mit zwischendurch Pausen, mit wirklich, und aber ich wollte nicht aufgeben. Und was mich da ganz stark wirklich auch getrieben hat, ist das Wissen, dass wir genau diese Strecke auch wieder zurückfahren werden. Das heißt, ich wusste, es wird, egal wie lange es dauert, es wird ein Ende haben und es wird sogar nochmal wieder eine Fahrt zurückgeben. Und wenn ich das jetzt mal übertrage, also bergab dann, und ich glaube, dass die Bergabfahrt tatsächlich keine 20 Minuten gedauert hat, also das war wirklich wild. Und übertragen auf das Leben heißt es ja, egal wie hart die Lebenssituation ist, in der du gerade dich befindest, es wird auch wieder eine Phase geben, wo es genau in die andere Richtung geht. Und sich daran zu erinnern, dass Leid endet. Ich weiß, dass das in der Phase des Leids selbst manchmal schwer zu erblicken ist, aber aus der Makroperspektive wird das doch einen, ja, nochmal vielleicht ein bisschen pushen, nochmal einen kleinen Arschtritt geben, zu sagen, komm, Augen zu und durch, ja, je eher, desto weg. Wenn ich jetzt die Arschbacken zusammenreiße und durch diese Phase komme, wird es auch schneller die nächste Phase wieder geben. Mindgame Nummer 1, Leid endet. Mindgame Nummer 2 auf der Seite 140. Wenn man sich selbst schlecht redet, bleiben die Gaben, weiterzukämpfen, unerreichbar. Wenn sie jedoch in der Lage sind, Momente des Schmerzes bei maximaler Anstrengung zu überstehen, indem sie sich vergegenwärtigen, was sie durchgemacht haben, um überhaupt an diesen Punkt zu gelangen, dann wird es ihnen leichter fallen, durchzuhalten und zu kämpfen, statt zu fliehen. Sie können das ausgeschüttete Adrenalin nutzen, um sich noch mehr anzustrengen. Also auch in Phasen des Leidens sich zu vergewissern, was habe ich eigentlich alles schon geopfert, was habe ich alles schon gerockt, um überhaupt hier hinzukommen, und kann ich nicht vielleicht sogar dankbar sein für das Leid, was ich hier gerade habe, weil es die Belohnung ist, mehr oder weniger für all die Anstrengungen davor. Es geht aber noch weiter, denn es wird dann irgendwann wieder dieser kleine Abfacker der Zweifler kommen. Aber sie müssen nicht zulassen, dass ihre Zweifel das Steuer übernehmen. Sie können den Zweifel als Beifahrer tolerieren, aber wenn sie ihm das Lenkrad überlassen, ist ihnen eine Niederlage garantiert. Rufen Sie sich in Erinnerung, dass Sie früher schon Schwierigkeiten gemeistert und noch immer überlebt haben. Denken Sie daran, wie viele Male Sie danach neue Kämpfe für sich entscheiden konnten. So können Sie Einfluss auf Ihr Denken nehmen. Auf diese Weise werden Sie Ihren Zweifel kontrollieren und überwinden können. Sie bleiben darauf fokussiert, jeden einzelnen Schritt zu gehen, den es braucht, um die vor ihnen liegende Aufgabe zu meistern. Und was für mich gerade beim Lesen hier nochmal klar war, ist, dass dieser Zweifel einfach immer da ist. Der Zweifel wird niemals weg sein, egal wie gut, egal wie selbstbewusst wir sein werden, es wird trotzdem immer Zweifel geben. Aber welche Rolle gebe ich diesem Zweifel? Und ich fand halt dieses Bild recht schön, zu sagen, ja, ich nehme den gerne mit. Der Zweifel darf gerne der Beifahrer im Wagen meines Lebens sein, aber ich werde ihn niemals auf den Fahrersitz setzen. Ich werde ihm niemals die volle Verantwortung übertragen. Und ich habe ja bereits erwähnt, dass ich auch immer wieder meine Selbstständigkeit neu austariere, neu ausrichte. Und ich habe mich vorgestern dazu entschieden, eine 5-stellige Investition zu tätigen bezüglich meines Business. Und das in einer Zeit, in der wir parallel noch ein Haus umbauen, ich Alleinverdiener bin, wir 2 kleine Kinder haben und ich sag mal, natürlich, ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe, eine gewisse Zuversicht hinsichtlich dessen, was ich da vorhabe, aber es gibt genauso Momente, 50-50, wo ich im Bett liege und sage, meine Güte, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ja, und diese Zweifel, egal was passiert, egal wie selbstbewusst ich bin, diese Zweifel werden immer kommen. Und es ist schön anzuerkennen, dass sie einfach immer da sind und ich aber die Entscheidung treffen darf, in welcher Rolle nehme ich diesen Zweifel mit. Und ich sage, hey, herzlich willkommen Zweifel, wir kennen uns ja schon ziemlich gut, schön, dass du da bist, hier Beifahrer sitzen im Platz, wir können ein bisschen diesen wilden Ritt gemeinsam genießen. Und Mindgame Nummer 3 und das letzte auf der Seite 324, da schreibt David wie folgt: Du darfst nicht zulassen, dass ein einfacher Misserfolg deine Mission zum Scheitern bringt oder dass er sich so sehr in dich hineinfrisst, dass er dein Denken übernimmt und die Beziehungen zu Menschen sabotiert, die dir nahestehen. Jeder scheitert mal. Und das Leben ist nun mal nicht fair, geschweige denn, dass es sich nach deinen Launen richtet. Das Glück ist ein kapriziöses Miststück. Ich muss es nochmal vorlesen, es ist so schön. Das Glück ist ein kapriziöses Miststück. Es läuft nicht immer alles so, wie Sie es sich wünschen, und deshalb dürfen Sie sich nicht in der Vorstellung verfangen, dass gerade Sie Anspruch darauf hätten, dass es bei Ihnen anders ist. Diese Art von Denken ist totes Gewicht. Werfen Sie diesen Ballast ab. Konzentrieren Sie sich nicht auf das, was Sie glauben zu verdienen. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie bereit sind, sich zu verdienen. Also fokussiere nicht das, was du glaubst, was dir zusteht und was du bekommen solltest, sondern darauf, was du bereit bist zu leisten. Wie war das nochmal? Ich will ein außergewöhnliches Leben und bin bereit, Außergewöhnliches zu leisten. Und das sind 3 Mindgames von vielen, die sich in diesem Buch verstecken, die ich mit dir teilen wollte. Und das erinnert mich auch abschließend zu diesem Learning an einen Spruch bei der Bundeswehr, den unsere Ausbilder immer wieder gedroppt haben, den ich als Rekrut, also als selber in der Ausbildung steckend immer gehasst habe und später als Ausbilder erst verstanden habe und dann natürlich auch meinen Rekruten um die Ohren geworfen habe. Und der lautet: Ich kann nicht mehr, heißt, ich will nicht mehr. Immer wenn ein Rekrut oder auch meine Frau, wie ihr gelernt habt, sagt, ich kann nicht mehr, dann steckt dahinter häufig die Frage, ja, also kannst du nicht mehr oder willst du nicht mehr, weil der Glaube, etwas nicht zu können, ist ja häufig ein Trugschluss, ja, weil wir nur einen ganz kleinen Bruchteil unserer Leistungsfähigkeit überhaupt abrufen. Wir können viel mehr, als wir uns manchmal zutrauen, und dementsprechend ist eigentlich nur die Frage, wie viel Leid und Schmerz bin ich einfach bereit zu tolerieren? Und das hat was mit Willen zu tun, das hat was mit dem Kopf zu tun, und deswegen ist die Aussage, ich kann nicht mehr, heißt eigentlich, ich will nicht mehr, ja, doch an einigen Stellen zutreffend, auch wenn es manchmal wehtut, und da sind wir wieder bei der radikalen Ehrlichkeit. Aber ich glaube, ich sag mal, das Narrativ, meine Learnings, das, was ich rüberbringen wollte, ist angekommen. Vielleicht fragst du dich gerade, ja, an welchen Stellen in deinem Leben denkst du, du kannst nicht mehr? Hat das wirklich was mit Leistungsfähigkeit und Können zu tun? Oder bist du vielleicht nicht Schmerz und Leid tolerant genug, um es zu ertragen? Und gibt's vielleicht Mindgames, die dich dabei unterstützen, doch irgendwo durchzukommen? Oder steht dir dein eigener Verstand irgendwo im Weg? Und könnte eine veränderte Perspektive darauf dir vielleicht nochmal einen neuen Antrieb geben, nochmal ein bisschen Schub liefern? Und falls ich dir mit dem, was ich hier heute geteilt habe, ein bisschen, ja, Motivation, Inspiration liefern konnte, dann habe ich eine ganz einfache Möglichkeit für dich, wie du deine Wertschätzung mir ausdrücken kannst, nämlich indem du einfach diese Folge, meine Show, wo du mich gerade hörst oder siehst, likest, mir 5 Sterne schenkst oder sogar ein Feedback dalässt. Also da, wo du mich gerade hörst, einfach mal so einen kleinen Knopf drücken. Dauert nicht viel Zeit, aber es kommt bei mir an. Ich schaue da ab und zu mal rein und freue mich natürlich immer wieder über eure Rückmeldungen oder auch über eure Ratschläge, über eure Buchempfehlungen. Und wenn du den Weg zu mir suchst, wirst du ihn finden. Na, in der Shownote. In den Shownotes steht da unten in dieser Beschreibung so ein Linktree, irgendwas mit Bio, glaube ich. Und wenn du da draufklickst, findest du Wege zu mir sowie weiterführende Ressourcen und Dinge, die ich so produziere. Und nun fasse ich zusammen meine Top 3 Learnings aus Can't Hurt Me von David Goggins wie folgt. Erstens, und das war für mich so wirklich der absolute Meilenstein, das war so das absolute Learning, was ich mit diesem Buch seit Jahren, also seit Monaten, seit über einem Jahr mit mir herumtrage. Und das ist das Thema radikale Ehrlichkeit. Lüg dir nicht in die eigene Tasche. Wenn du vor dem Spiegel stehst und du siehst da eine fettleibige Person, dann ist es manchmal doch etwas hilfreicher zu sagen, pass mal auf, Martin, du bist fett. Anstatt zu sagen, du bist aber wohl genährt. Ja, also es geht nicht darum, sich zu verurteilen oder jetzt extrem hart zu sich selbst zu sein, aber es geht schon darum, auch, ja, aufhören zu jammern, der Realität ins Gesicht zu blicken und sich die Frage zu stellen, proaktiv, was kann ich denn jetzt machen? Weil wenn ich natürlich versuche, das irgendwie, also die Realität weich zu spülen, dann kann es sein, dass das nicht genug Energie gibt, wirklich in die Veränderung zu kommen. In dem Moment, wenn ich halt ehrlich, mit einer gewissen radikalen Ehrlichkeit, mich wirklich ernsthaft und treffend beobachte, dann habe ich auch die Möglichkeit, das als Grundlage zu nehmen, in die Veränderung zu kommen. Und darum geht's. Es geht um eine Grundlage für eine positive Veränderung, nicht die Grundlage, um mich selbst zu verurteilen und mich selbst in eine Depression zu stürzen. Ja, ganz im Gegenteil. Das ist hat das Ziel, etwas Positives zu bewirken. Deswegen glaube ich schon, das ist ein Drahtseilakt. Ich glaube aber, dass es möglich ist, ehrlich und trotzdem freundlich zu sich selbst zu sein. In meinem zweiten Learning habe ich die 40%-Regel geteilt, welche besagt, dass wenn du vor allen Dingen körperlich der Meinung bist, dass du nicht mehr kannst, dass du dann mindestens noch 60% im Tank hast. Ja, unsere Leistungsfähigkeit ist, wie bei so einem Auto, die Geschwindigkeit einfach abgeriegelt. Bei 40%, nämlich auf Basis von Erfahrungen. Ja, weil natürlich unser Körper versucht, Leid und Schmerz zu vermeiden. Und das bedeutet, dass quasi unser Körper abgeriegelt ist, genau in dem Moment, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Also wenn wir uns in mentale und physiologische, sagen wir, Areale vorkämpfen, in denen wir noch nicht waren. Und die einzige Möglichkeit, diese 40%-Hürde auszuweiten, auszudehnen, ist, dass wir halt genau die Erfahrung machen, dass wir es können. Und daraus leitet sich ab, die Entscheidung zwischen hart und leicht, ne, wenn das im Laufe des Tages dir mal begegnet, dass du dich auch mal für den harten Weg entscheiden darfst, um deine körperliche und mentale Komfortzone zu verlassen, die zu erweitern und über die Erfahrung einfach ja, zu lernen, dass du mehr kannst. Und wie geil ist es denn? Also stell dir mal vor, also egal wie weit du schon gekommen bist, egal was du alles schon erreicht hast, stell dir mal vor, das sind maximal 40% von dem, was wirklich möglich ist. Junge! Ja, also ich werde ja selber von mir gerade motiviert sagen, bah, was ist denn da noch drin alles? Ich hoffe, dass das ein bisschen rüberkommt und vielleicht auch du da ein bisschen in Sinnieren kommst. Denn, Learning Nummer 3, am Ende ist alles reine Kopfsache. Ja, wir spielen Mindgames, Psychospiele mit uns selbst und es gibt ein paar Einsichten, die dazu beitragen können, durchzuhalten, wie zum Beispiel, Leid endet. In dem Moment, wenn ich weiß, dass ich mich einen Berg hochkämpfe und ich weiß, dass es am Ende bergab geht, dann lässt mich die Aussicht auf diese Bergabfahrt, diese Talfahrt, vielleicht auch stärker sein und länger durchhalten auf dem Weg nach oben. Zweifel, auch klassisches Mindgame, Zweifel sind immer da. Wir werden, egal wie selbstbewusst du bist, niemals vermeiden können, dass es Zweifel gibt in uns, aber wir können entscheiden, welche Rolle übertragen wir an den Zweifel und ist dieser Zweifel Beifahrer in unserem Wagen des Lebens oder überlassen wir ihm das Steuer? Und das wäre natürlich eher so der Pro-Tipp, das nicht zu machen, sondern ihn einfach willkommen zu heißen auf unserer wilden, lustigen Fahrt hier. Aber er darf gern dabei sein und dürfen ihn ein bisschen vielleicht auch in den Arm nehmen und sagen, schön, dass du da bist. Aber sag mal, Beifahrer, mehr geht nicht. Und wenn du keinen Bock hast, dann schließen wir den einfach im Kofferraum. Da ist er nicht weg, aber vielleicht weniger präsent. Und letztes Mindgame, zerbrich dir nicht den Kopf über das, was du glaubst, was dir zusteht, was du glaubst zu verdienen, was du glaubst, was andere bekommen, die auch irgendwie so grob das machen, was du tust. Und deswegen ist es auch logisch, dass du das auch bekommen solltest. Nein, es geht nicht darum, darüber nachzudenken, über das, was du glaubst, was dir zusteht, sondern über das, was du bereit bist zu leisten. Und wenn du Außergewöhnliches erreichen möchtest, dann solltest du auch die Bereitschaft zeigen, ja, Außergewöhnliches zu leisten. Das ist das, was du beeinflussen kannst. Der Rest kommt dann, so werden wir sehen, von alleine. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings. Ich möchte gerne noch abschließen, diesmal auch mal wieder mit einem Zitat aus dem Buch. Und ich hoffe, dass dieses Zitat dir nochmal ein bisschen Kraft spendet, dir nochmal einen kleinen Anstupser gibt, loszulegen. Denn das steht auf der Seite 189 geschrieben wie folgt. Betrachten Sie Ihre kleinen Errungenschaften als Zunder. Wer ein Lagerfeuer machen will, zündet nicht zuerst ein großes Holzscheit an. Man sucht sich etwas Zunder, ein kleines Büschel Heu oder etwas trockenes Gras. Das zündet man an und dann legt man kleine und schließlich etwas größere Holzstöckchen drauf, bevor man den Flammen dann Holzscheite zuführt. Denn es sind die kleinen Funken, die kleine Feuer entfachen, die dann irgendwann genug Hitze entwickeln, um den ganzen verdammten Wald abzufackeln. In dem Sinne, ich hoffe, der Funke ist ein bisschen übergesprungen. Ich hoffe, du wirst in den nächsten Wochen ein bisschen Zunder legen. Ich wünsche dir dafür viel Freude, viel Erfolg. Danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Wertschätzung in Form von Zeit. Sei gerne in der nächsten Session in ungefähr 14 Tagen wieder mit am Stissel. Bis dahin, gute Reise, gute Besserung.